Oreo. Inside Umbrella. Inside Umbrella. Inside Umbrella. Bei Wikifolio.
Ja, dann sage ich zum 7. Mal herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Richie.
Ja, hallo, grüß dich und wieder mal danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich ja jedes Mal schon drauf und fiebere schon ein bisschen hin. Heute ist ja ein besonderer Tag. Wir nehmen auf am 9. Juli, senden am 10. Juli. Weißt du noch, was du am 9. Juli 2007 gemacht hast?
Ja, natürlich.
Was hast du denn gemacht?
Ich habe brav studiert.
Du hast brav studiert und ich habe mich gefreut über das ATX Alltime High, das genau am 9.7.2007 war, 18 Jahre her. Wir haben heute einen längeren Fragenblock, einiges aus der Community bekommen. Danke dafür, da kommen wir am Ende dazu, denn am Anfang steht natürlich wie immer die Umbrella Depot Übersicht und ein bisschen Big Data zuvor, das werden wir jetzt auch einführen. Also wir werden jetzt pro Folge dann in den Shownotes auch immer haben, wo steht das Wiki gerade, wie ist das investierte Kapital und was wurde auch in den letzten 30 Tagen, seitdem wir uns gesehen haben, gehandelt. Und wir beginnen mal mit dem Wichtigsten, wo steht das Ding, bei circa 4040, ein Year-to-Date-Plus von 22%. Wie bist du zufrieden?
Ja, aufgrund der aktuellen Lage und
noch mehr Euphorie.
Ja, ich bin ganz zufrieden.
Ja, genau.
Nein, ist natürlich, ist man da zufrieden?
Ja.
Bin aber immer, du kennst mich ja schon ein bisschen, auch ein nachdenklicher Mensch und möchte es immer auch weiter optimieren und suche mir natürlich dann auch immer die Punkte heraus, warum es nicht auch besser gelaufen ist. Und es war eine sehr turbulente Zeit, trotzdem sehr erfolgreich. Ich glaube, ist schon ganz okay und im Vergleich zum Markt selbst bin ich ganz zufrieden damit.
Wir müssen ja für heuer vor allem Folgendes einwerfen. MSCI World minus 4% und vor allem der US-Dollar zweistellig im Minus. Das hat natürlich Auswirkungen für ein euro-denominiertes Wikifolio wie deines. Du hast den DAX stärker drinnen gehabt als in vergangenen Jahren, aber doch 30%, 40%, 50% US-Aktien immer wieder dabei. Der Dollar selbst, wir haben schon gesprochen, sind auch Fragen dazu gekommen, hedgen tust du den nicht, oder?
Nein, also wie gesagt, das ist natürlich ein Risiko. Ich versuche dieses Risiko zu umgehen, indem ich einfach mehr in Europa, in Euro auch investiere. Trotzdem ist es einfach so, dass die europäischen Märkte sehr eingeschränkt sind im Vergleich zum US-Markt immer gesehen. Und hier ist es dann so, dass wenn eben 40% bis 50% der Unternehmen, die in der Umbrella-Strategie in US-Dollar gehandelt werden, das natürlich das Währungsrisiko auch beinhaltet. Ja. Und das zeigt sich eben dann in diesem Jahr zumindest mit der Minderung zwischen 4% und 6%,
die so
der schlechtere ist.
Ja, aber die 22%, die wir genannt haben, die sind die Euro versus Euro. Also die Performance, die ein Euro-Anleger hier, der investiert ist, in diesem Wikifolio erzielen konnte. Und jetzt nicht halbjahr, sondern wir haben hier Stichtag 8. Juli, nehmen am 9. Juli auf und senden am 10. Juli. So viel dazu. Eine zweite Zahl, die ich einwerfen werde, ist die AUM, die berühmten, die Assets Under Management, das investierte Kapital auf Deutsch, 155,6 Millionen Euro jetzt zum Stichtag. Und eine neue Zahl, schaue ich mir jetzt auch immer an, das Volumen der vergangenen 30 Tage in deiner Strategie, in deinem Wikifolio. Und da wirft Wikifolio auf der Homepage, und da kann man sich den Link zum Wiki ansehen, 14,5 Millionen Euro aus. Das ist auch eine feine Geschichte.
Ja, ist natürlich eine feine Geschichte und zeigt in einer gewissen Art und Weise auch die Popularität der Strategie.
Mhm. Und zur Strategie kommen wir jetzt. Und da hast du mir wieder mitgebracht und an alle da draußen, man sieht das wirklich auch gut, aber natürlich du immer mit einem Zettel leichter und der Richie ist ein servisierender Podcast-Gast mit seinem Team und da bezieht sich dann auch eine Höreranfrage drauf später. Aber wir beginnen mit Wikifolio, 10 Aktien sehe ich drinnen, minimale Veränderungen seit unserem letzten Treffen, ganz oben gewichtungsmäßig hat sich nichts verändert, die Rheinmetall bleibt mit 26% deine Nummer 1 im Gewicht. Ein paar aktualisierende Worte dazu bitte.
Ja, die Rheinmetall ist weiterhin die Nummer 1, einfach auch aufgrund der gleichbleibenden geo-wirtschaftspolitischen Situation. Es hat ja in der Vergangenheit auch das große Meeting gegeben der NATO-Staaten, jetzt eben die Einigung auf NATO-Ausgaben von 3,5%, die eben in den Bereich Rüstung gehen sollen, 1,5% dann noch zusätzlich im Bereich verteidigungsfähige Infrastruktur, also 5% Ziel, das wird ja immer genannt und wird auch sehr oft von sehr vielen vermischt, aber die Rheinmetall, die betrifft tatsächlich diese 3,5% und aus diesem Hintergrund und aus auch dieser sehr starken fundamentalen Vernetzung dieses Unternehmens auch in den USA Übernahmen von Unternehmen wie eben auch Lok, das gar nicht so lange her ist, eben Gründung einer neuen American Rheinmetall, ist eben das Unternehmen aus meiner Sicht weiterhin sehr, sehr stark vernetzt, sehr stark gewichtet, eben deswegen auch in Wikifolio und im Musterdepot.
Damit haben wir einen DAX-Titel auf Nummer 1 nach Gewicht und knapp einen DAX-Titel auf Rang 2, also die Rheinmetall 26% mit 11,9% Gewicht hast du stichtagsbezogen. Die Bayer drin, über die haben wir viel gesprochen und es gibt auch nach wie vor viel zu reden, waren wieder ziemlich intensive 4 Wochen, seitdem wir uns da getroffen haben bei der Aktie, oder?
Ja, sehr volatil und deswegen auch, weil natürlich das Glyphosat-Thema, wie wir schon auch in der Vergangenheit gesprochen haben, als Damoklesschwert über der Bayer schwebt. Das ist positiv und negativ für einen ja doch sehr eventgetriebenen oder für eine sehr eventgetriebene Strategie wie die Umbrella-Strategie. Das Positive ist hier, es gibt natürlich auch immer wieder Chancen, günstiger einzusteigen. Das Negative ist eben diese größere Volatilität und man weiß es ja nicht, was am Ende des Tages passiert. Trotzdem eine sehr starke Wertsteigerung, seit das Unternehmen in die Umbrella-Strategie aufgenommen worden ist. Ungefähr 16-17% eben bis dato diese Wertsteigerung. Und wenn man sich das Unternehmen anschaut, ist eben diese Glyphosat-Story das wirklich Negative. Die Vorteile oder das Starke ist, die Restrukturierung schreitet voran im Unternehmen und das Kerngeschäft Pharma stabilisiert sich weiter mit auch neuen Produkten. Und das könnte, und das ist eben auch die Spekulation hier, das könnte zu weiter steigenden Kursen führen. Und deswegen ist das Unternehmen auch so stark gewichtet und als Nummer 2 gewichtet in der Umbrella-Strategie.
Ich möchte an der Stelle kurz sagen, wenn da im Hintergrund Geräusche auftauchen, ist das die Baustelle, die direkt vor meinem Büro ist, kann man nichts machen. Hoffentlich bleibt uns der Presslufthammer erspart. Und P wie Presslufthammer, schlechte Überleitung, P wie Palantir, drittgrößter Wert, 11,4%. Da kommt jetzt mal die erste Dollarposition natürlich rein, auch ein volatiler Titel natürlich. Update Palantir.
Ja, da fällt mir auch zum Presslufthammer ein Lied ein, hol den Vorschlaghammer raus. Ja, genau. Und das passt auch zur Palantir-Aktie, weil diese
Volatilität. Sie haben uns ein Denkmal gebaut, jetzt habe ich kurz nachdenken müssen.
Genau. Und die Palantir-Aktie ist aus mehrerer Sicht natürlich ein spannendes oder eine spannende Aktie, die Palantir selbst. Für mich ein sehr spannendes Unternehmen.
Nicht, sonst wäre es ja nicht als Nummer 3 gewichtet.
Ganz genau. Die Story des Unternehmens ist ja auch, glaube ich, ein eigener Podcast wert. Peter Thiel, ein Investor der ersten Stunde, wenn es um Palantir geht, aber das ist eine Side-Hustle und passt vielleicht zu dem Themengebiet, hol den Vorschlaghammer raus. Am Ende des Tages ein sehr volatiler Titel, ein Unternehmen, das aber deswegen genau zur Umbrella-Strategie auch passt. Wie schon öfters gesagt, ich brauche da volatile Titel, Unternehmen mit einer Story, die eben auch News generieren können und die einen Mehrwert in der aktuellen geowirtschaftspolitischen Situation erreichen und erzielen können. Und hier sind es auch wieder leider die Krisen, die hier eine Rolle spielen. Palantir ist eben oder bringt Softwareentwicklungen auf den Markt, die in der Verteidigungs- auch Sicherheitsindustrie benötigt werden. Und das ist eben hier diese große Spekulation in diesem Unternehmen. Hat sich in der Vergangenheit zumindest sehr gut entwickelt, auch wenn eben diese sehr starken volatilen Phasen dabei sind. Aber im Juni war das Unternehmen dann trotzdem im Vergleich das stärkste Unternehmen mit der besten Kursentwicklung, plus 9,3% waren es eben im Juni und deswegen auch noch weiterhin so hochgewichtet in der Umbrella-Strategie.
Etwas geringer gewichtet ist die IBM, nur ganz gering. Du hast das im Kino damals als Neuvorstellung gebracht, das war am 13. Mai, den Zeitstempel habe ich noch genau. Jetzt 2 Monate dabei, 11,1 Gewicht. Update auch da bitte.
Ja, die IBM, wie gesagt, ist noch gar nicht so lange dabei, trotzdem mit 7,3% plus aktuell Entwicklung, seit hinzugekommen ist, hat sich das Unternehmen sehr gut entwickelt, durchbricht regelmäßig in den letzten Wochen das eigene All-Time-High und hat hier eine sehr starke Entwicklung. Einerseits aufgrund der Quantencomputing-Technologie, hier hat einfach IBM auch eine führende Rolle, hat hier sehr viel Expertise. Das Unternehmen gibt es ja schon ein paar Tage und das hat sich immer wieder auch gut weiterentwickelt. Und ohne jetzt hier auf Details auch einzugehen, ist aus unserer Perspektive und meiner Perspektive in der Umbrella-Strategie und bei unserer Perspektive, du hast schon vorher gesagt, ich habe ein kleines Team, ein kleiner war fein, ein Unternehmen, das hier hinzugehört in der aktuellen Situation und deswegen auf Nummer 4 gelistet mit eben knapp über 11% aktuell.
Ein alter Bekannter auf Nummer 5, wir haben schon öfters darüber gesprochen und der fünfte Titel, der noch genau im zweistelligen Prozentbereich liegt, 10,0% stichtagsbezogen, Gewichtung, also ein Zehntel der Umbrella-Strategie, macht Mercado Libre aus.
Ja, Mercado Libre, der sozusagen Südamerika-Trade, wenn man so will, und auch sehr stark Hand in Hand verbunden mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Argentiniens. Ja. Und ich glaube, das wird ja bei uns immer ein bisschen...
Milei wird immer populärer in den Medien, ob man jetzt mag oder nicht.
Ob man mag oder nicht, aber wenn es schlecht geht den Argentiniern, dann wird das sehr stark in unseren Medien transportiert. Und aktuell ist es aber so, dass Argentinien durch diese sehr starke Rosskur von eben Javier Milei und der österreichischen Schule.
Wirtschafts- die kennt ja auch keiner. Vielleicht schafft es der Milei jetzt irgendwie mit seinen Mediapräsenzen die österreichische Schule präsent zu machen, was ja kein Fehler wäre.
Ja, es ist sag oft, ich einmal. Es kann jetzt, wie gesagt, man sieht es hier, es ist ein bisschen ein Experiment in Argentinien. Aktuell sieht es aber sehr stark aus. Armutszahlen gehen sehr stark zurück. Der Präsident ist beliebt wie noch nie. Und ja, das ist auch sehr gut für Mercado Libre und Mercado Libre als eben Amazon Südamerikas mit einer starken Verbundenheit zu Argentinien kann hier profitieren und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, solche geowirtschaftspolitischen Entwicklungen aufzunehmen, diese Chancen, wenn sie denn auch passieren, potenziell mitzunehmen und auch hier ist es so, es kann natürlich sehr rasch auch wieder in eine andere Richtung gehen und das ist aber die Umbrella-Strategie, diese Punkte herauszukitzeln, herauszuholen und die Story, wie gesagt, auch wenn es für manche vielleicht ein bisschen provokativ sein möchte, ist eben hier auch mitunter die argentinische Story, die Erfolgsstory, die man eben hier mitunter auch beobachten kann und deswegen Mercado Libre weiterhin sehr stark gewichtet.
Siehst, jetzt haben wir schon ein paar Umbrella-Podcast-Ausgaben über Mercado Libre gesprochen und immer wieder ein neues Thema gefunden und irgendwie haben wir nicht vorgesprochen und dass wir jetzt beim Mercado Libre am 18. Jahrestag des ATX All-Time Highs zur österreichischen Schule, ich sage mal, lest mal rein in Mises und Hayek, das schadet mal nicht, es zumindest zu wissen, worum es da geht. Wir beide machen aber mit Umbrella weiter und kommen zu einem Titel, den ich immer anders ausspreche als du, nämlich BioNTech. Wie spricht man das? Du kommst ja aus der Pharma, wie spricht man es denn wirklich aus?
Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Okay. BioNTech, wichtig ist, dass das...
Genau, die Betonung ist mir beim Nachhören aufgefallen zuletzt. Ja. Hauptsache ist es rennt.
Ja genau, Hauptsache ist es läuft und es ist ein Unternehmen, das eben auch in der Biotechnologie sehr stark verhaftet ist. BioNTech, also ist ja jetzt nicht der, ja, wie soll man sagen...
So wir sollten Paper
irgendwie. Ja, das ist jetzt genau. Das ist,
haben wir wieder, okay, aber wir bleiben ernst.
Wir bleiben ernst hier in dieser Situation. Ist es aber so, BioNTech hat eben einerseits natürlich oder die Berühmtheit erlangt durch die mRNA-Technologie und durch die mRNA-Impfung während der Covid-19-Krise und hat eben hier sehr stark auch gezeigt, dass die mRNA-Technologie impftechnisch funktioniert. Für viele, glaube ich, ist das Unternehmen dann weiter in Vergessenheit geraten. Und was vielen eben, glaube ich, gar nicht bewusst ist, ist diese starke onkologiefokussierte Produkt oder das onkologiefokussierte Produktportfolio und das wird eben durch diese neue strategische Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb eben einerseits noch verstärkt und ganz, ganz wichtig, die Zahlungen, die hier eben kommen, die werfen sozusagen oder katapultieren BioNTech jetzt auch in potenziell positive Zahlen für das Jahr 2025. Da haben die wenigsten erwartet. Die meisten sind von einem Verlust ausgegangen. Und da diese Verlegenheit, dass hier eben neues Geld hineinkommt durch diesen Deal, hat auch die BioNTech, das BioNTech-Management dazu veranlasst, CureVac einen mehr oder weniger Competitor zu übernehmen, einen Mitbewerber, und all diese Sachen in Kombination mit dem sehr starken Ausbruchsszenario, charttechnischen Ausbruchsszenario, hat dazu geführt, dass BioNTech aufgewichtet, weiter aufgewichtet worden ist und jetzt eben insgesamt bei 9% in etwa und liegt, 8,7%, wenn man es genau sagen will.
Und das ist die sechstgrößte Position, und du bist ja auch der Meinung, dass Ausnahmen die Regel bestätigen, oder?
Ja.
Deswegen machen wir jetzt kurz mit der achten Position weiter, Moderna, passt irgendwie so gut zu BioNTech, und kommen dann zur Nummer 7, Moderna mit 6,2% gewichtet, passt zur Story dazu, red gleich weiter in der Branche.
Ja, Moderna ist der auch direkte Mitbewerber, wenn man das so sagen möchte. Und bei Moderna ist es tatsächlich in den letzten Tagen passiert, dass hier eben eine starke Ausbruchsbewegung entstanden ist. Ein langer Abwärtstrend der Stabilisierung rein charttechnisch und eben jetzt der Ausbruchsbewegung im Zusammenhang mit dem Chart selbst. Wichtig, fundamental oder was parallel passiert ist, ist, dass einerseits der RSV-Impfstoff, der eben eine Altersbeschränkung auf über 70 Jahren gehabt hat, dass der eben herunter adjustiert worden ist. Das heißt, er wird jetzt von der CDC, von der US-Gesundheitsbehörde für das Alter von 50 bis 59 Jahren schon empfohlen. Das heißt natürlich viel, viel mehr Potenzial, was dieser schon vorhandene Impfstoff haben könnte. Und das zweite ist der Grippeimpfstoff, den eben Moderna hier in einer Phase 3, und zwar den mRNA 1010, so in etwa heißt der, auch präsentiert hat. Und der Vorteil dieses Impfstoffes ist tatsächlich, dass er um 27% effektiver zu sein scheint als der direkte Mitbewerber vom GSK. Und das beflügelt natürlich die Aktie, weil eben hier so ein Doppelschlag einerseits behördlich, andererseits auch durch Studiendaten belegt gekommen ist. Wie gesagt, charttechnisch sozusagen dieser charttechnische Ausbruch und ja auch mit einem sehr, wie soll man sagen, impfkritischen US-Gesundheitsminister unerwartet ist es eben hier dann zu so einer Situation gekommen, und die Moderna steigt trotzdem.
Wunderbar. Dann sage ich jetzt mal sorry Apple, weil euch haben wir übersprungen. Siebtgrößte Position, damals ebenfalls im Kino vorgestellt. IBM, Apple waren die Big Brands, die damals neu waren. Ja, ein Update auch hier bitte.
Ja, Apple ist eigentlich einer der leidtragenden Unternehmen gewesen während oder mit dieser Zollpolitik, die von US-Präsidenten Trump ausgerufen worden ist. Einfach dieses, ja, die Situation mit China, Produktionsstätten in China, wo soll Apple jetzt dann produzieren, dann Unsicherheit, gehen wir nach Indien, produzieren wir zurück in den USA. Und genauso richtig ist, Apple hat hier sehr stark charttechnisch gelitten. Es ist hier zu einem starken Abfall gekommen, und genau in dieser Situation aktuell ist es halt so, dass ein sehr starker Wertverlust das Unternehmen aus unserer Sicht zumindest wieder günstig gemacht hat, weil rein technologisch, rein vom Markennamen und Konzept her ist Apple weiterhin doch sehr, sehr stark, und wie schon gesagt, hier spielt dann auch die Charttechnik eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Rolle. Einengung der Bollinger Bänder, wenn du das so genau wissen möchtest, dann eben ein Übergang in mehr oder weniger einen positiven MACD und Relative Strength Index, also keine überverkaufte Situation.
Also jetzt spricht der Charttechnik.
Ja, das sind genau diese Punkte gewesen, die eben zu der geopolitischen Situation geführt haben, und jetzt vielleicht sogar noch ein Deal mit China potenziell. Man weiß es ja bei Donald Trump in Wirklichkeit nie, was morgen passiert, aber das Unternehmen stark gelitten, charttechnisch sehr, sehr gut sich entwickelt in den letzten Wochen zumindest, und das ist der Grund, wieso das dabei ist und so stark jetzt auch wieder gewichtet ist. Und Apple-Unternehmen, ja, das glaube ich, kennt ja dann am Ende des Tages jeder, wenn man die Produktpalette sich ansieht.
Jetzt haben wir Apple auf 7 gehabt, Moderna auf 8 haben wir vorgezogen, noch zwei kleinere Positionen, die Thales haben wir bereits vorgestellt, mit 4% gewichtet. Da ist noch nicht viel passiert jetzt an Performance. Wie siehst du die Position aktuell?
Ja, Thales ist sogar ein bisschen abgewichtet worden in den letzten Tagen, einfach weil sich, wie du das richtig gesagt hast, nicht so viel getan hat und es ist da schon auch immer ein bisschen ein Zeitstempel drauf, wenn sich dann charttechnisch sich eine sehr lange Seitwärtsbewegung mit potenziell höheren Abfallrisiken ergibt, dann wird auch einmal abgewichtet. Das ist hier passiert. Fundamental ein französisches Unternehmen in der Verteidigungsbranche mit auch technologisch sehr stark hier entwickelt sehr, sehr, sehr gute und hier fähige Produkte und deswegen ist es noch dabei, sage ich ja mal. Aber wie schon gesagt, es ist hier nicht nur die Charttechnik, sondern es sind hier auch fundamentale Daten, die immer wieder eine Rolle spielen und ich würde sagen, es ist deswegen noch dabei als Unternehmen.
Jetzt kommen wir zur kleinsten Position und da gab es einen Change, es waren im Vormonat 10 Unternehmen, es sind auch jetzt 10 Unternehmen, nicht mehr dabei ist die Dassault Aviation, das kannst du sicher schöner sagen, und neu ist die PayPal. Ich möchte den Punkt gleich in einem nennen.
Genau, die Dassault Aviation ist rausgefallen aufgrund der Charttechnik.
Ja, wirklich schöner, ja, okay.
Es ist rausgefallen aufgrund der Charttechnik, Stop-Losses gezogen worden, ganz klassisch. Wir haben schon in den anderen Podcasts auch die Strategie ein bisschen erklärt. Hier ist es eben das Risikomanagement, das geschlagen oder durchgeschlagen hat und deswegen ist das Unternehmen auch nicht mehr dabei. Mehr, glaube ich, gibt's dazu gar nicht zu sagen, weil fundamental hätte sich nichts geändert. Die PayPal ist aus dem anderen Grund hinzugekommen, weil sie hier eben charttechnisch sehr viel getan hat und es ist eben schon fast genauso wie bei Apple so eine Art Rebound gekommen und dem Rechnung tragend auf der Watchliste sich befindend ist eben PayPal mit einer kleinen Gewichtung einmal wieder hineingekommen und aktuell mit eben 2,9%, 3% das am niedrigsten gewichtetste Unternehmen im Portfolio in der Umbrella-Strategie und trotzdem wichtig dabei zu sein, weil ich denke, dass das Unternehmen aufgrund der Dynamik und auch der Geschichte und auch hier kommt Peter Thiel wieder ins Spiel, eine sehr starke Performance liefern könnte und charttechnisch war das ja schon mal alles viel, viel höher. Technologisch, Bezahlsystem, ich nutze es selbst auch sehr gerne, ist es auch bekannt. Also ist hier ein Unternehmen, das ich sehr gerne mitnehme.
Wunderbar. Damit sind wir wieder die aktuellen Positionierungen in der Strategie durch. Ich freue mich da sehr aufs nächste Monat, aber wir haben jetzt noch einen größeren Block an Fragenbeantwortungen und da habe ich 3 ausgewählt, nämlich zum einen die direkten Fragen an dich, was dein Team betrifft, dann als zweites zur Performancegebühr und als drittes zum Jahrestagkapitel. So, ich möchte mich zunächst bei allen bedanken, die die Fragen an uns richten. In den Shownotes sind auch die direkten Kontaktadressen genannt. Und der Christian K. steht zwar der ganze Name da, aber ich kürze jetzt ab, stellt folgende Frage. Im Podcast ist ja bereits erwähnt worden, dass Richie kein absoluter Einzelkämpfer mehr ist. Aber wie verhält es sich genau? Was passiert zum Beispiel, wenn er Urlaub hat oder warum auch immer länger ausfällt? Wie wird das Management des Portfolios sichergestellt? Das ist mal Frage 1. Es gibt da noch eine Folgefrage, aber ich bitte mal da zu antworten.
Ja, also ich bin ja auch beim Aufbau eines Teams oder weiterhin zu einem Teams, aber ein Grundteam gibt es schon seit einiger Zeit und hier ist eben zu erwähnen, dass wenn eben es hier zu Ausfällen meinerseits kommen würde.
Wünscht man es nicht, kann passieren.
Kann passieren, ist
fair enough die Frage.
Das ist eine fair enough Frage und das ist natürlich hier ganz eine wichtige Situation. Also, dass eben meine Analystin, die Frau Mosenzewa, der ich auch sehr dankbar bin. Und
die seit ewig dabei ist eigentlich.
Ganz genau.
Kenne ich auch schon.
Die eben hier sehr gut oder mit der ich hier die Strategie auch immer weiter ausbaue und zu professionalisieren versuche über die letzten Jahre schon hinweg, die kennt sich da auch aus und würde bei so einem Fall eben alle anderen Stakeholder und relevanten Personen kontaktieren, wenn es wirklich so ein akuter Moment sein sollte, dass eben nicht selbst auch, ich sage mal, Wikifolio und andere kontaktieren könnte, dass ich ausfalle.
Teil 2 der Frage ist, schreibt wieder Christian K., ich habe vor, von bisher 5-stellig auf 6-stellig mein Invest zu erhöhen und da fragt man sich natürlich auch, was passiert und er weiß, dass es eine Haftung gibt, aber wie genau ist das und ist es möglich, hier noch was drauf zu satteln, weil der Umbrella ein Aushängeschild ist. Da möchte ich mal antworten, was die Haftung betrifft, Sicherheit in Wikifolio-Zertifikaten, gibt es einen Link auf der Wikifolio-Homepage mit ganz, ganz ausführlichen Informationen, die wir beide hier jetzt nicht beantworten, sondern nur den Link bringen. Ja, und was die Versicherung eines speziellen Traders Ja, das geht auch bei einem Fondsmanager nicht.
Ja, ich glaube, das ist eben, ich führe hier ein Musterdepot und das ist ja auch für jeden zugänglich und live öffentlich verfügbar. Und in diesem Setting kann hier jeder selbst draufschauen.
Man muss dazu sagen, wie alle Versicherungen, wir kennen das auch wieder jetzt, 18 Jahre ATX, Alltime High, es war danach eine blöde Phase, Zukunftsvorsorge ausgestoppt, auch weil zu viel versichert worden ist. Ja, also diese Kapitalgarantien kosten natürlich auch immer Performance und eine Traderversicherung würde sicherlich auch irgendwer zahlen müssen und Performance kosten. Deswegen, das gibt's weltweit nicht und auch bei Wikifolio nicht, das beantworte ich jetzt mal. Ebenfalls die Frage zur Performancegebühr ist auch eine Frage an Wikifolio und der Hugo Brock von Wikifolio hat das beantwortet und das spreche ich jetzt einmal ein. Ja, die Frage, die kommt vom Günther R. und für die Antwort vom Hugo Brock von Wikifolio verwende ich die
Megafonstimme.
Also der Hugo Brock sagt:
Danke für die Anfrage, Herr R. Die Performancegebühr fällt immer dann an, wenn ein Wikifolio einen neuen Höchststand, also ein neues High Watermark, ausbilden kann. Beispiel: Ein Wikifolio startet beim Kurs 100 Euro. Zum Tagesschluss, ca. 23 Uhr, wird der Kurs 110 Euro erreicht. Es kommt zur Ausbildung eines neuen High Watermarks, da der Kurs des Wikifolios bis dato noch nie so hoch stand. Neues Watermark ist gleich 110 Euro minus altes High Watermark ist gleich 100 Euro ist gleich 10 Euro Rendite. Auf diese Differenz der beiden High Watermarks, also die erzielte Rendite, fällt die vom Trader in der Höhe selbstständig festgesetzte Performancegebühr an. Nehmen wir an, diese beträgt 10%. 10% von 10 Euro ist gleich 1 Euro Erfolgsprämie für den Trader, Performancegebühr für den Anleger. Die Performancegebühr wird abzüglich zu Tagesschluss in den Kurs des Wikifolios und somit des Wikifolio-Zertifikates eingepreist, vollautomatisiert. Sie können die Höhe der abgezogenen Performancegebühr auch nachvollziehen, indem Sie den Kontoauszug unter dem Chart in der Ansicht eines jeden Wikifolios downloaden. Hier sehen Sie die Gebührenanzeige aufgelistet. Für einen weiter zurückreichenden Kontoauszug können Sie das Dropdown-Menü Download in der Ansicht der Wikifolios verwenden. Hier können Sie dann den Kontoauszug individuell von bis Datum downloaden. Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Hugo Brock.
Ja, ich hoffe, die Frage ist damit auch beantwortet. Ich glaube, es ist ein gutes und transparentes System, das für alle Wikifolios natürlich gilt. Und da ist dann unsere Regel immer, dass bei allgemeinen Fragen Wikifolio antwortet und bei spezifischen Fragen zur Umbrella-Strategie natürlich der Richie. Und die dritte Frage ist wieder so eine spezifische. 18 Jahre alt ATX, sollte man, ich freue mich ja so drüber und kann es deswegen auch heute nicht ganz weglassen. Und deswegen ziehe ich auch Österreich-Fragen rein. Und da sind zwei Fragen gekommen vom Stefan B. Zum einen, warum der Richie keine Österreich-Aktien als Österreicher reintut, der auch, wie er immer wieder gesagt hat, bei Raiffeisen irgendwie so die ersten Steps gemacht hat. Und dann die zweite Frage, ob vielleicht eine reine Österreich-Portfolio-Strategie, also Umbrella Austria, denkbar wäre.
Ja, ich sehe schon, Christian, du bist ein richtiger Patriot
auch. Absolut.
Ja, und ein voller, wie soll man sagen, Kapitalmarkt Österreich Patriot und das bin ich auch, ja.
Ja.
Nur bezogen auf die Frage, es ist tatsächlich so, dass es einfach ein Größenproblem ist. Die österreichischen ATX-Unternehmen sind aufgrund der Streuung beziehungsweise nicht nur der Marktkapitalisierung, sondern auch aufgrund dessen die Streubesitzsituation sehr limitiert sehr oft. Das heißt, es sind dann gar nicht so viele Aktien handelbar. Und das würde durchaus oder könnte theoretisch, ich probiere es ja in der Hinsicht auch oft gar nicht, zu Preisproblemen kommen. Und das ist eigentlich der Hauptfaktor. Es gibt in Österreich sehr viele tolle Unternehmen, das möchte ich dazu sagen. Und ich bin auch stolz und freue mich, Österreicher zu sein. Und ich würde auch mir hoffen und wünschen, dass der österreichische Kapitalmarkt viel intensiver auch noch bearbeitet wird im positiven Sinne und nicht nur durch Regularien, sondern einfach, dass hier auch dieses Mindset österreichische Aktien mehr gefördert wird, vielleicht auch politisch. Das wäre, glaube ich, eine tolle Sache und würde das Problem dann vielleicht mir wegnehmen? Das zur ersten Frage. Die zweite Frage, ein rein österreichisches Portfolio, ein rein österreichisches Musterdepot, das hatte ich sogar einmal ganz kurz. Die Problematik ist hier aber ebenfalls wieder redundant. Es ist auch die Auswahl dann an Unternehmen und da würde ich mir dann fast schon gleich den ganzen ATX auch heranziehen. Ich persönlich, als hier dann Selektionen per se vorzunehmen. Und es gibt ja tolle Unternehmen in Österreich, du hast die Raiffeisen schon angesprochen, aber natürlich, es gibt auch eine Erste Bank, es gibt andere Banken, es gibt natürlich die OMV, es gibt die Föst, es gibt den Flughafen Wien und all die anderen tollen Unternehmen. Und wie schon gesagt, da wäre ich dann schon lieber oder vorher bei allen dabei.
Ist klar. Ich glaube, die Frage war auch dahingehend ein bisschen formuliert, dass die Strategie über verschiedene Aktienuniversen natürlich drüber gestülpt werden könnte. Aber ich sage, okay, wenn ich mir das jetzt ein halbes Jahr intensiv anschaue, da arbeitest du halt auch mit hyperliquiden Märkten, wo die Stop-Loss-Strategie eigentlich auch nur in Anspruch genommen kann. Oder auch Teile der Charttechnik.
Ne? Ja, genau. Es ist
dann, Charttechnik braucht Liquidität.
Ganz genau, es braucht sehr viel Liquidität. Es gibt dann schon einige und ich würde es auch nie ausschließen völlig, dass nicht noch einmal österreichisches Unternehmen hinzukommt.
War ja schon was drin.
War
in der
schon
drin, aber da war es noch nicht so groß halt auch.
Ne, aber man muss dann immer wieder auch sich adaptieren und dann sich das wirklich im Detail dann auch genau angucken.
Dann kommen wir zum lockereren Schlusspunkt noch. Es waren wieder ein paar so Community-Sachen, die du gepostet hast mit Wikifolio. Da gab es was Sportliches und auf einem Schifferl war es unterwegs. Auch da ein paar Worte dazu bitte.
Ja, natürlich, Wikifolio ist immer mit Competition und auch Wettbewerb hat das ein wenig zu tun. Und das machen die schon sehr gut, die Burschen und Mädchen von Wikifolio. Und da war eben ein Crosslauf, ein X-Crosslauf im Prater in Wien und das war wirklich sehr, sehr lustig. Und
bist du wenigstens dreckig geworden? Oder
ja, sehr.
Ja, schon.
Dreckig
das gehört dazu.
Ne? Ja, dreckig und nass und war aber wirklich sehr, sehr lustig. Und Börse ist auch Sport und Spaß und Spiel und das ist da sehr gut rübergekommen und es hat auch einen Trade-Event gegeben, wie du schon erwähnt hast und da haben wir eine schöne Rundreise gemacht auf der Donau in Wien und das war auch ein sehr, sehr schöner Event.
Wikifolio hat einmal einen Lauf für die Community veranstaltet und den habe ich, glaube ich, gewonnen und das war zugleich auch der Alsergrunder Bezirkslauf, deswegen bin ich immer noch Bezirksmeister von Alsergrund, weil es danach nichts mehr gegeben hat. Genau, in einer offenen Competition.
Ja, Gratulation.
Das ist ein paar Jahre her. Jetzt neue Challenge vielleicht. Ich treffe den Andreas Kern in den nächsten Tagen. Vielleicht machen wir wieder mal einen Lauf. Und dann bin ich natürlich noch neugierig, die Neuigkeit off-topic Börse aus unserer Juni-Folge war ja das Faultier. Wie geht's ihm?
Ja, sehr gut.
Also, geht's ihm gut? Ist noch immer faul?
Ja, er ist noch immer effizient.
Okay, effizient ist ein gutes Wort statt faul.
Ja. Und ich sehe ihn ja am Freitag, am 11. Wieder persönlich, bin dort wieder in
Schönbrunn. Nimmst du ihm irgendwas mit? Oder so Geschenke oder Blumen oder so?
Nein. Ja, das werden wir dann sehen, ob ich ein Ei mitnehme oder eine Kartoffel, weil das frisst er ja sehr gern. Aber nein, es ist natürlich, ihm geht es sehr gut in Schönbrunn, im Tierpark in Wien und ich glaube, das ist schon eine tolle Sache und ich liebe das Faultier heiß.
Ja, man hört, dass die Liebe vom Faultier auch durchaus erwidert wird. Ihr kennt euch noch gar nicht lange, aber du hast auch schon weitere Faultiere, glaube ich, dazu akquiriert, oder?
Ja.
Kann man das so sagen?
Es gibt immer mehr.
Es gibt immer mehr und die sind alle in Schönbrunn.
Also ja, es ist tatsächlich im Vogelhaus sind diese Faultiere und unbedingt wert, unbedingt besuchen, gleich neben den Kias, den zweiten Lieblingstieren von mir.
Und wir beide genau was besuchen, nämlich Zwentendorf. Das Ganze wird zwischen den Folgen stattfinden. Und am 17.07. nämlich. Und uns beide gibt's wieder am 14.08. mit Inside Umbrella Nummer 8. Das ist der spätestmögliche Termin für einen zweiten Donnerstag. So ein 14. Und ich freue mich dann auf ein Update. Diesmal werden es also 5 Wochen dazwischen sein. Nicht 4 Wochen. Das ist halt so im Kalender. Und ja, ich glaube, wir sollten zum Schluss nochmal bei Inside Umbrella einfach mit tun und dann das Lied ein bisschen ausfaden lassen. Sagen wir schon jetzt einmal Tschüss und danke fürs Zuhören. Und wir spüren das jetzt noch und machen unseren Klassiker. Ja,
Dankeschön. Dankeschön war's wieder.
Danke fürs Zuhören an euch da
danke.
Draußen.
Ciao, ciao.
Inside Umbrella. Inside Umbrella. Inside Umbrella. By Wikifolio. Inside Umbrella.
Grüß euch.
About you, never thought I'd ever see the light.
lights go out.